Willkommen zurück bei Lopreneur. Es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute sitzt mir auch endlich mal wieder meine liebe Partnerin Claudia Brunner gegenüber und wir sprechen selbstverständlich zuerst über unsere tolle Sommerparty letzte Woche und auch noch über weitere Business Insights, die wir in den letzten Wochen so gewonnen haben. Außerdem geben wir euch noch spannende Tipps für den Sommer mit, welche Zahlen, welche Fakten ihr euch in der Kanzlei wirklich nochmal genauer ansehen solltet und wie ihr eure Kanzlei optimieren könnt. Viel Spaß mit der Folge! Hallo liebe Claudia, endlich bist du wieder mal da. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, und es ist auch der richtige Zeitpunkt, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen, weil ja am Donnerstag unsere Sommerparty stattgefunden hat. Und ja, für alle Hörer, wir nehmen heute auf. Heute ist Sonntag, der 15. Juni, glaube ich.
Der 15. Ja, lass mich schauen. Ja, es ist der 15.
Also 3 Tage, 4 Tage nach unserer Sommerparty. Und ja, wie hast du es gefunden?
Ich habe es großartig gefunden. Also das Team von Gingerade hat das großartig organisiert und ich habe es sehr genossen. Es waren viele neue Gesichter, auch bekannte Gesichter. Ich habe das Gefühl, die Community wächst und es wird sehr, sehr gut angenommen. Es gibt super tolle Gespräche. Es findet untereinander ein Austausch statt und das ist das, was wir uns gewünscht haben, wie wir sie gegründet haben. Ja. Und es freut mich sehr, dass das so wächst. Und ich meine, die Location und wie es war einfach großartige Idee. Und das Wetter war natürlich herrlich.
Das war wirklich. Also von dem war ja auch alles abhängig irgendwie.
Ja, also alles großartig. Ein bisschen ein Stau dorthin, da haben wir alle ein bisschen gelitten. Öffentlich zu fahren hat sich an dem Tag irgendwie ausgezahlt, aber alles gut, war wunderschön. Ich war am nächsten Tag dann zwar wahnsinnig müde, aber und ich war spät zu Hause, aber es war wirklich ein schöner Abend.
Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wobei es kann eigentlich gar nicht sein, dass es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, aber wir haben ja an der Alten Donau gefeiert, besser gesagt auf der Alten Donau. Wir haben ja die Palmenboote und die gesamte Palmenboot-Lounge von Flotus gemietet und ja, da auf diesem Steg hat die ganze Party stattgefunden und unsere erste oder unser Highlight eigentlich von der ganzen Party war ja die Breakout Session und mit dem ganzen Boarding, mit dem Drumheran, also vielleicht kurz zur Erklärung Beginn. Beim Check-in hat jeder unserer Gäste einen Boarding Pass erhalten und auf dem Boarding Pass ist dann schon der Zielflughafen drauf gestanden und der Zielflughafen war immer auf einer Insel, auf einer europäischen Insel und so waren eben die Palmenboote aufgeteilt und benannt nach unterschiedlichen Inseln. Und ja, beim Boarding nach der Ansprache mussten dann alle eben auf ihre Insel und dann konnten wir tatsächlich diesen ganzen Steg auflösen, weil sie eben einzelne Boote waren, die zusammengehängt waren und die Gruppen konnten so in ihrer Netzwerkgruppe eben davonfahren und hatten dann eine Stunde Zeit, eine lustige, kreative Idee oder eine Aufgabe zu lösen. Und genau, und dann sind die alle nach einer Stunde wieder zurückgekommen. Wir haben sie da weggeschickt mit ein bisschen Wein, wie sowas zum Trinken, auch Wasser. Aber das hat natürlich geholfen, dass die Stimmung richtig gut war. Und dann sind die da alle zurückgekommen und dann war schon richtig was los von der Stimmung her. Also ja, war richtig cool.
Ja, war ein tolles Event. Haben auch nette Beiträge erstellt in der Community, sind die zu sehen, wenn sie jemanden interessiert und noch nicht Teil der Community ist. Und na, es war
unsere geschlossene LinkedIn Lopreneur Community Gruppe. Also wer da noch nicht dabei ist, kann da gerne beitreten, eine Anfrage senden. Wir nehmen die dann an und dann sieht man auch die ganzen Ergebnisse von dieser lustigen Aufgabe. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Genau.
Ja.
Ich hoffe, das nächste Sommerfest wird auch so toll. Die Herbstlocation wissen wir ja noch nicht.
Ja, wobei mein Team hat da ja schon ein paar Ideen. Also das klingt auch schon wieder lustig.
Lass
das
mich überraschen.
Das erzähle ich dir jetzt aber nicht on record sozusagen, damit es eine Überraschung ist. Übrigens auch noch ein Punkt, weil mich das dann ganz viele während des Events gefragt haben, ob wir eigentlich regelmäßig auch Veranstaltungen für Firmen organisieren, weil wir das ja anscheinend so gut können. Ja, wir machen das. Also wenn ihr eine richtig coole, außergewöhnliche Party veranstalten wollt oder ein Teambuilding, wir haben sehr viele kreative Ideen. Also von dem her, wer Lust drauf hat, einfach melden. Ja, ein Thema, also ich bin ja auch wieder rumgegangen, habe mir Feedback geholt zum Podcast, zu den Themen, zu den Folgen und wollte einfach wissen, zu welchen Themen wir wieder ja eine Folge aufnehmen sollen, worüber wir genauer sprechen sollen. Und da kam dann tatsächlich wieder das Thema Gründung auf. Also es ist noch immer ein Riesenthema für viele und mich wundert es ja ein bisschen, weil wir haben ja eh schon drüber geredet. Letztes Jahr war von meinem Gefühl her, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber letztes Jahr habe ich gemacht so, wow, wie viele Kanzleien werden bitte gerade gegründet? Also das war so meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden?
Ich nehme das auch so wahr, aber man muss natürlich sagen, wir sind in dieser Branche tätig, deswegen fällt es uns auf. Oder ja. Ich habe versucht, es einmal für mich ein bisschen herauszufinden, Statistiken angeschaut. Man findet aber nicht wahnsinnig viel oder vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Ansatz beim Suchen gehabt. Aber generell war in Österreich, waren die Jahre 23 und 24 von allen Gründungen führend. Also die,
von allen Unternehmen?
Ja, in den letzten Jahren waren 23 und 24 wurde so viel gegründet wie noch nie. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass es dann auch so viele Rechtsanwaltsgründungen gegeben hat. Dann habe ich mal angeschaut, okay, wie viele Anwälte gibt es derzeit? Und da habe ich auch einen Anstieg der Mitglieder oder der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die eingetragen sind, gefunden. Seit eben einen Sprung eben zwischen dem Jahr 22 und 23 und zwischen 23 und 24 war es eine leichte Steigerung, die halt auf das normale Wachstum zurückzuführen ist. Mhm. Was mir sehr positiv auffällt, ist, auch bei den Rechtsanwaltsanwärtern ist eine leichte Steigerung. Da ist es aber mehr oder weniger gleich geblieben. Da gibt es keinen Sprung. Aber seit 23 gibt es erst erstmals mehr weibliche Rechtsanwaltsanwärterinnen als männliche. Und bei den eingetragenen Rechtsanwälten haben die Frauen noch ein bisschen einen Aufholbedarf, aber der Prozentsatz steigt. Also ich glaube, ich muss nachschauen, ich habe mir das irgendwo notiert, dass im Jahr 24 waren es 28% weibliche Rechtsanwältinnen in Wien. Also ich rede jetzt nur von Wien, nicht österreichweit. Und 72% Männer und 2019 waren 26% Frauen und 24% Männer, so ungefähr.
Aber das ist dann trotzdem noch eine große Gap zwischen Rechtsanwaltsanwärterinnen und dann der Schritt.
Das weiß ich jetzt nicht, auf was das zurückzuführen ist. Es kann natürlich sein, dass die Damen lieber in Unternehmen gehen. Vielleicht weil das gerade es ist eine Mutmaßung, nicht belegt. Aber vielleicht familienfreundlicher, die Rechtsanwältinnen sind dann in einem Alter, wo sie sich überlegen, die Familienplanung überlegen. Und das ist natürlich als selbstständige Rechtsanwältin wesentlich schwieriger. Das, vielleicht hat das da was zu tun. Da könnte mal irgendjemand eine Statistik machen.
Aber ich habe das ja schon sehr oft gehört, also auch von Anwärterinnen, die gesagt haben, ja, ich mache jetzt noch die Prüfung und dann vertschüsse ich mich.
Ja, durchaus, ja.
Weil sie Familie gründen wollen und weil man trotzdem noch, also das habe ich von vielen Seiten gehört, keine Ahnung, ob es das tatsächlich so ist, dass man schon bessere Jobs und schneller einen Job findet in Inhouse-Abteilungen, wenn man trotzdem die Rechtsanwaltsprüfung hat. Das ist irgendwie dann trotzdem nochmal so ein Ritterschlag sozusagen.
Naja, also ich finde es auch, also ich würde auch Inhouse-Juristen nehmen, der schon Anwaltserfahrung hat. Erstens, man kennt ja die Branche der Anwälte und meistens braucht man trotz Inhouse-Juristen ja noch einen externen Vertreter oder für spezielle Fälle auch einen Anwalt. Und das ist schon gut, dass man jemanden hat, der die Branche kennt, der weiß, wie man abrechnet, wie es funktioniert. Also das finde ich schon sehr smart von den Unternehmen.
Ja, eben, ich habe rumgefragt am Event, was sie jetzt genau interessiert bezüglich der Neugründungen. Ich meine, es sind eh immer wieder dieselben Informationen. Wir haben ja auch schon, ich glaube, unsere allererste Folge zu zweit war ja, da ist ja eigentlich nur um das Thema Gründung gegangen und da haben wir eine Checkliste angeführt und die sind wir ja wirklich durchgegangen und die haben auch auf unserer Website, auf liniconcept.at, also ich werde die nochmal in den Shownotes verlinken. Aber was eben auch aufgekommen ist, war eben die konkrete Frage, ja, aber was sind denn jetzt wirklich wieder diese klassischen Probleme oder was sehen wir aktuell in den Kanzleien, die wir gerade bei der Neugründung betreuen? Was sind da schon wieder diese typischen Dinge, die alle gleich machen? Oder was kannst du da aus deinen Bereichen Organisation und Controlling?
Also bei der Organisation fällt mir schon auf, ich erwähne es immer wieder oder habe es auch versucht in den vorigen Folgen zu sagen, wie wichtig ich es finde, dass man von Anfang an eine Struktur aufbaut. Das sehe ich weniger, gerade in den Kanzleien, die dann schon ein paar Mitarbeiter haben. Wenn das nicht von Anfang an vernünftig aufgesetzt ist, dann hat man danach wenig Zeit und es ist wahnsinnig schwierig, danach das noch umzukrempeln, umzuorganisieren, neue Prozesse bei den Leuten einzuführen, aufzusetzen, und dafür ist oft eben nicht die Zeit und man könnte viel, viel effizienter sein. Also ich bin dann, da geht's dann auch schon so weit zu sagen, in den Bereichen, ich bin ein großer Fan von Stellenbeschreibungen und dort auch granular die einzelnen Prozesse und Aufgaben zu beschreiben, damit das jeder weiß, auch zugänglich machen, die Informationen auf der Intranet-Seite, wo auch immer, damit jeder weiß, was er zu tun hat und was seine Aufgaben sind und auch seine Verantwortlichkeiten. Mhm. Und jetzt, wo der Sommer ansteht, vor allem auch wieder Abwesenheiten oder Vertretungsregeln aufzustellen, damit genau jeder weiß, was ist mein To-Do, wenn ich auf Urlaub gehe, wer wird mich vertreten, wer, meistens gibt es ja nicht eine Person, der alle diese Aufgaben übernimmt, sondern das wird dann aufgeteilt auf verschiedene Personen. Ja. Also das fällt mir auf, dass ich hier einen Schwachpunkt sehe, weil ich denke, naja, ich bin allein, was soll ich mir da über Organisation Gedanken machen, naja, wir sind jetzt zu zweit, da braucht man das noch nicht. Aber doch bitte über die Organisation, die Struktur Gedanken machen, wie soll es wachsen, damit es dann eben gescheit funktioniert, wenn es wächst und man seine wertvolle Zeit, die ich für Mandate aufbringen kann, nicht für Chaosbewältigung einsetzen muss.
Was mir wieder aufgefallen ist, und das ist wirklich, also ich ermahne da jedes Mal und ich stichel da so richtig und lass nicht locker, das ist, was mir immer auffällt, einfach, dass wenn sich Leute neu zusammentun, es wird wieder nicht ganz klar und deutlich gesagt, was sich jeder vorstellt. Und das ist so komisch, weil es sind Rechtsanwälte und wenn die dann am Tisch sitzen zusammen, und es geht jetzt wirklich dann um die Vergesellschaftung oder wie auch immer das Ganze stattfindet, keiner legt die Karten so richtig auf den Tisch, finde ich. Also nicht in dem Ausmaß, wie das erwarten wird, wenn ich
mit jemandem... Du meinst nicht ehrlich auf den Tisch oder es ist nichts da?
Nein, es überlegt sich einfach keiner so richtig, was erwarte ich mir, und es wird nicht so ganz klar bis ins Detail besprochen, was wir hier tun. Und ich sitze dann ganz oft da und ich frage dann eben, was machen wir hier, Leute? Ja. Und dann schauen sie mich an und sagen so, ja, was? Nicht so, na, was machen wir hier heute?
Ja.
Ihr wollt gemeinsam eine Kanzlei gründen? Ja, okay, aber diese Information allein eh nett, aber was soll der Laden hier? Wer ist die Zielgruppe? Was machen wir hier? Wie wollt ihr auftreten? Wem wollt ihr anziehen? Was sind eure Visionen? Also das ist teilweise so arg, dass nach dieser Frage das erste Mal unterschiedliche Antworten kommen, so, naja, wir sollten schon in den ersten 5 Jahren dann skalieren und so. Ich möchte schon einmal irgendwie so im Mittelfeld mitspielen und von der Größe her. Der andere sagt so, na, ich will eigentlich nicht so viele Mitarbeiter haben. Ich so, schaut euch an, bitte. Ihr habt euch das noch nicht überlegt. Und das finde ich wirklich, wirklich sehr problematisch. Und das sehe ich eigentlich in jeder Kanzlei.
Also ich sehe das Gründung. Auch.
Das ist,
ich sehe es gerade bei den Gründern, die schon lange Anwalt sind. Bei den Jungen, die sind da, glaube ich, ein bisschen anders, aber welche, die sich vielleicht aus einer großen Struktur trennen und sich mit jemandem zusammenschließen, da sehe ich genau dieses Thema. Mhm. Weil bisher überhaupt noch nicht die Notwendigkeit war, sich darüber Gedanken zu machen. Man ist halt in einer Kanzlei, die läuft gut, ich habe da meine Geschichten und was soll ich da jetzt mir überlegen? Genau. Das wird ja wohl so weitergehen. Nein, wird's nicht, weil ich bin jetzt nicht mehr eingebettet in eine große Struktur, sondern ich bilde die Kunst. Genau, genau. Ja, ich muss sie schaffen. Und da brauche ich einfach, genau, wie du sagst, in unseren Unterlagen steht da überall Vision, überlegt euch das. Und das wird vermutlich vielleicht belächelt, ich weiß es nicht, oder nicht wichtig genommen, wie die Zahl. Natürlich ist der Umsatz das Wichtigste, Klienten zu haben. Ja. Aber sich hier weiterzuentwickeln, dafür muss ich natürlich nach außen mich schon verkaufen und zu sagen, das bin ich, dafür stehe ich oder wir.
Also vielleicht um die Dringlichkeit dieser vielleicht lächerlich erscheinenden Punkte nochmal zu verdeutlichen ist, wenn wir jetzt ans andere Ende springen, gerade du hast sehr viele Spaltungen schon auch in deinem Leben miterlebt und betreut. Und da ist es ja dann im Endeffekt, also warum kommt es zur Spaltung ganz oft? Weil ja schon diese Basis eben nicht nie richtig weil die nicht da ist, weil das nie richtig kommuniziert worden ist, weil jeder aneinander vorbeiredet und was anderes will. Natürlich gibt es dann auch noch andere Gründe, die da mit reinspielen. Aber sag du einfach, du hast noch mehr Erfahrung, aber ich glaube, dass die Leute das wirklich schon mal verstehen. Wenn man es am Anfang nicht sagt, dann sind wir am Ende, dann gibt es ein Ende.
Also wie immer wieder dieser Spruch, den ich schon, ich weiß nicht, wie oft gesagt hat, prüfe, wer sich ewig bindet, wobei ewig ist natürlich in dieser Zeit nicht ewig, aber eben dann kommt es zur Spaltung, Scheidung und das ist äußerst unangenehm. Also das ist ein schwieriger Prozess.
Und teuer.
Und macht natürlich nach außen hin auch nicht den allerbesten Eindruck, wenn das jetzt ein paar Mal innerhalb von kürzester Zeit stattfindet. Aber ja, man trifft sich irgendwo und denkt sich, lass uns gemeinsam, man ist sich sympathisch, man hat das Gefühl, man ist auf gleicher Ebene und es würde irgendwie passen. Aber man muss sich schon kennen. Und was wichtig ist, wenn ich mich zusammentue, dann muss ich, wie du sagst, die Karten auf den Tisch legen. Also nicht nur von meiner Vision her, sondern auch von meinen Zahlen her. Diese wirklich ehrlich zu sagen, das ist meine Prognose und das auch nicht schön malen und nicht, ich weiß nicht was erzählen, weil ich muss meinem Partner, irgendwann wird sich die nackte Tatsache herausstellen im Laufe dieser Beziehung und da kann es schon so, auch dieses, was stelle ich mir vor, in welche Kanzlei möchte ich gehen, das kann vielleicht eine ganz andere Kanzlei sein als die vom Partner und ich glaube, weil wir uns so gut verstehen, dann denkt der gleich. Das muss man einfach wirklich ausdiskutieren und sich da wirklich Gedanken drüber machen. Natürlich muss man auch kommen, man wird niemanden finden, der hundertprozentig überlappend ist mit meinen Ideen und Vorstellungen. Da muss man einen Weg finden, wie man miteinander gut kann. Mhm. Aber auch so Unternehmenskultur, die man haben will.
Wie man mit Mitarbeitern umgeht
und
zum Beispiel.
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Und man glaubt es nicht, aber das ist wichtig.
Ja, und man muss es wirklich am Anfang definieren.
Man muss es thematisieren.
Was du auch noch angesprochen hast, das Thema, wie viel Geld bringt jeder sozusagen mit, wie viel Umsatz bringt jeder mit, oder auch viele tun sich ja zusammen, weil sie sich erwarten, in dieser Konstellation dann noch mehr Mandate zu akquirieren, besseres Cross-Selling oder Upselling machen zu können. Und gerade das ist ja der Punkt, das ist so lustig. Das ist ja wirklich so ein Hauptgrund, warum sich Leute zusammentun. Mhm. Ja. Und dann wird aber nie eine Strategie oder eine Idee überhaupt mal auf Papier gebracht, wie das dann in der Realität aussieht, dieses Cross- und Upselling.
Ja.
Und das ist, also da zog ich dann auf.
Ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, mir jetzt schon zu überlegen, wie möchte ich es machen? Ja, wie baue ich das auf? Keine Frage. Es kommt jetzt aus dem Finanzbereich. Eine Kostenstellenrechnung zu machen oder Profit Center zu machen. Ja. Ganz klar zuzuteilen, wie werden die Kosten aufgeteilt? Und nicht erst im Nachhinein schauen, wie teilen wir das auf? Macht euch Gedanken darüber. Mhm. Was passiert, wenn bei einem der Umsatz einbricht? Ja. Unverschuldet, weiß ich nicht, es wird krank, was immer auch, ja. Wie wird das aufgeteilt? Hat der deine Absicherung? Wer trägt seine Kosten? Das wirkt ja auch aufs Unternehmen zurück. Mhm. Das ist ganz wichtig, auch wenn der Umsatz bei dem einen steigt und der wahnsinnig viel tut und beim anderen kommt nichts. Macht euch Gedanken über Gewinnverteilungsmodelle in GmbHs. Mhm. Was ist mit Akquise? Der eine ist vielleicht ein Superheld im Akquirieren und ist aber in der juristischen Arbeit, jetzt haben wir KI, nicht so toll und das wird vom anderen abgearbeitet. Welche Wertigkeit hat das?
Ja, Wertigkeit, das ist ein
Wertigkeit dieser Dinge oder Managing-Tätigkeit. Ich finde es wahnsinnig schade, dass Management-Tätigkeit in so mittelständischen Kanzleien wird überhaupt nicht bewertet oder nicht genug wertgeschätzt. Genau. Weil das ist wahnsinnig viel Aufwand und das bringt so viel. Die Mitarbeiter brauchen einen Ansprechpartner, es müssen Entscheidungen getroffen werden, etc. Ja. Und das wird, dein Umsatz ist aber in dem Monat nicht so toll.
Ja, vielleicht, also das ist sowieso eine Katastrophe. Ja, das habe ich ja eh auch in einer der vorigen Folgen jetzt in Bezug auf Marketing schon angesprochen. Ich sage immer wieder, jede Kanzlei, es muss mindestens einen Anwalt oder eine Anwältin geben, die sich intensiv mit dem Thema Marketing beschäftigt, damit die Person überhaupt in der Lage ist, zu beurteilen, ob die Kanzlei gutes oder schlechtes Marketing macht. Ja. Dass da überhaupt jemand fähig ist, das zu beurteilen. Das ist so wichtig. Und da habe ich eh auch schon gesagt, es kann dann nicht sein, natürlich geht da extrem viel Zeit auch drauf, aber es kann dann nicht sein, dass die anderen das überhaupt nicht schätzen, beziehungsweise dass das dann einfach, ja, wo sind deine Billables? Das zählt halt nicht. Ja. Und da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und das ist ja nicht nur Marketing. Ist ja dann auch Personal. Das braucht jemanden, der zuständig ist für die Leute. Man braucht jemanden für, keine Ahnung, IT-Themen, für die Finanzen und so weiter. Und ja, also die Themen unbedingt ganz klar definieren und vielleicht auch ein Modell einführen, was jetzt Zeitaufzeichnung betrifft, wo es auch irgendwie sozusagen ein Akt unter Anführungszeichen gibt, wo man das hinbuchen kann.
Na, keine Frage, das muss man aufschreiben. Weil das machen auch so viele nicht. Na, natürlich muss man das aufschreiben. Das ist eh keine Frage, dass die Non-Billables verzeichnet werden müssen in speziellen Akten. Das ist je nachdem, wie man das strukturiert. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ganz, ganz wichtig. Und man braucht dann auch so Reviews, also Tage, wo man sich Zeit nimmt, wo keiner irgendwie irgendwelche Chaosen und ich habe jetzt dafür keine Zeit. Oh Gott, das ist eine interne Geschichte, das Management. Na, das kann man verschieben. Nein, man kann das nicht verschieben. Ja. Bitte fixe Tage, man schaut sich das an oder einfach Termine vereinbaren für diese Besprechungen. Lass das Vorbereiten von einer Controllerin, wenn's oder Controller, wenn ihr einen habt oder nicht. Oder das.
Oder ruft uns an.
Ja, und dann diese Daten, jeder kriegt das vorab und dann gemeinsam kritisch anschauen. Und das heißt jetzt nicht, dass das immer so ein an den Pranger stellen ist, sondern da kann man sehen, okay, so haben sich die Zahlen entwickelt, in diesem Team vielleicht nicht, weil die wirtschaftliche Lage nicht gut oder
was ist jetzt die Baubranche. Nicht automatisch immer Leute sind schlecht, wenn die Zahlen das schlecht sind.
Und was können wir dann für dich tun, dass sich da wieder etwas weiterentwickelt? Oder was können wir alle gemeinsam dafür tun, dass sich das vielleicht hier bessert?
Oder was kann man inzwischen tun, bis sich die Lage wieder verbessert?
Ja. Und auch Modelle sich zu überlegen, dieser Konzipient läuft auf meine Kostenstelle, macht aber für dieses andere Team sehr viel. Modelle, wie wird das gegenverrechnet, wie wird das bewertet?
Ja. Also zusammengefasst, Karten auf den Tisch, alles genau definieren, das können wir wieder nur zum tausendsten Mal jetzt sagen.
Ja, und das Gemeinsame hervorheben.
Genau.
Also wir sind zwar unterschiedliche Profizienten, aber wir sind kein Konkurrenzkampf innerhalb der Kanzlei, sondern wir haben ein gemeinsames Projekt, das ist unser Unternehmen.
Ja. Und was mir auch eben aufgefallen ist, ist, dass viele dann ein bisschen scheu sind und eben dann sitzen die alle an einem Tisch und keiner will so richtig diese Punkte ansprechen, weil es irgendwie unangenehm ist und dann einfach wirklich unabhängig Dritte heranziehen.
Genau.
Also wir unterstützen da gerne, aber es gibt auch andere, wer auch immer.
Und auch der Steuerberater kann solche Dinge
machen.
Ja,
auch mit dem Steuerberater, super wichtig, dass man sich da einfach hinsetzt und sozusagen so einen Schiedsrichter oder irgendwie so jemand, der dieses Gespräch moderiert. Ja. Und dass man dann eben alle auch unangenehme Themen anspricht und dann kann man ja vielleicht auch schon vorab diesen unter Anführungszeichen Moderator auch seine eigenen Fragen oder Gedanken, Ängste, wie auch immer, schon mal kommunizieren und der fasst dann eben so einen Gesprächsleitfaden zusammen. Ja. Aber das ist
und dann auch richtig Ergebnis dann mit dem Business Development, das macht meistens die Marketingabteilung, sprechen etc.
Ja, wenn es das gibt.
Ja. Oder jemand, der das halt übernimmt in der Kanzlei.
Und dann das gute alte Thema, was ja einfach immer aufkommt, ist auch jetzt wieder unter den Fragen gewesen. Ja, wie viel Umsatz brauchen wir, damit wir uns selbstständig machen?
Ach ja, das ist dieses immer will jemand. Es gibt ja auch in unterschiedlichen sozialen Medien Leute, die dann posten, dieser Umfang zwischen dem und dem ist gut, das ist weniger. Es kommt immer drauf an. Der alte Spruch. Natürlich, es gibt Leute, die machen sich mit, was ich sehr riskant finde, mit 50.000 Umsatz selbstständig, aber die liegen halt dann sehr, sehr bescheiden und haben das minimale Kostenstruktur. Das
kommt halt auch immer auf den Background
drauf an. Auf den Background. Und habe ich jemanden zu Hause, auf den ich mich verlassen kann, dann ist das Risiko niedriger. Ich sage mal, ab 120, 150, eher 150 kann man sich das überlegen.
Ja, wenn man wenn vorher schon in einer Kanzlei gearbeitet hat und ein bestimmtes Einkommen gewöhnt ist. Ja, ich kenne auch eine, also damit wir das jetzt alles ein bisschen wieder zugänglicher machen und Informationen teilen. Ich kenne auch zwei Rechtsanwältinnen, die haben sich wirklich mit null Umsatz selbstständig gemacht. Das ist aus der Sicht von Leute, die sich mit einem Umsatz von 500.000 Euro erst selbstständig machen, völlig absurd und grenzt an Wahnsinn. Aber wenn man da dahinter wieder die Geschichte sieht und ich kenne die beiden jetzt schon ein bisschen eine längere Zeit und am Anfang habe ich auch gesagt, okay.
Aber was soll passieren?
Da war halt auch der Druck oder diese Unzufriedenheit und diese Ausweglosigkeit dahinter auch so groß. Und das spielt halt schon auch eine Rolle. Sitze ich in einer chilligen Kanzlei, wo es mir eh ganz gut geht und ich verdiene ganz gut Geld, habe ich halt vielleicht auch jetzt nicht so den Drang, sofort mich selbstständig zu machen, habe ich irgendeinen totalen Tyrann vor mir, der mich, keine Ahnung, ausbeutet bis zum Gehen nicht mehr und ich bin leider nicht so gut vernetzt und weiß nicht, wo ich hin will und ich bin kurz vorm Burnout und entweder ich mache das hier als mein eigenes oder ich mache gar nichts mehr. Ja, dann kann man das halt auch ohne Umsatz machen, wenn man
das
halt irgendwie
also,
leben
man
kann.
Man glaubt es nicht, ich habe das auch gemacht.
Ja, eben.
Ich habe das auch gemacht. Und es hat gut funktioniert. Aber mein erstes Jahr war sehr sparsam. Ich habe natürlich einen Partner zu Hause, der mir gesagt hat, ich habe mir gesagt, was soll im schlimmsten Fall passieren? Na, dann muss ich halt irgendwo mir einen Job suchen. Und da war ich mal ganz gewiss, dass ich schnell was finde. Die Frage ist, wollte ich das wieder? Und das ist bei den Anwältinnen genauso. Ja. Also was soll denn passieren? Na, dann gehen sie halt wieder als Substitut in eine Kanzlei.
Oder in-house.
Wenn ich jetzt nicht ein Riesenpalais mir angemietet habe, mich auf 10 Jahre verpflichtet, ich weiß nicht, wenn ich das alles nicht gemacht habe, was soll denn passieren? Mhm. Immer drüber nachdenken, what's the worst case? Wie kann ich überleben? Was ist mein Plan B, wenn es wirklich schief geht? Ja. Wobei mein Fokus natürlich immer sein sollte, das funktioniert. Und das ist so eine schwierige Geschichte.
An der Stelle macht es halt, finde ich, auch überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen, weil das machen alle in der Branche. Das ist auch verständlich, weil die Branche sehr klein ist, weil man doch ein bisschen vernetzt ist, weil man doch irgendwie an Zahlen kommt, wobei ich auch an der Stelle dazu sagen muss, sehr viele schmettern, was das Ganze angeht. Das habe ich auch schon mitbekommen. Okay. Also da habe ich dann wirklich oder haben wir die Einblicke in manche Kanzleien, worüber wir selbstverständlich kein Wort verlieren, aber dann erfahre ich über andere Anwälte, die dann sagen, ja, aber bei denen rennt ja, die machen es doch und so, die machen ja Millionen oder vielleicht kommen auch Gerüchte. Ja. Also ich weiß ja nicht, woher diese Zahlen kommen. Jedenfalls stimmen sie nicht und entweder sie sind geschmettert oder sie sind Gerüchte und deswegen, da sollte man...
Ist das nicht typisch österreichisch?
Also generell sind so diese klassischen Aussagen, vergleich dich nicht mit anderen und das Gras
ich
ist beim Nachbarn immer grüner und so. Aber das stimmt halt wirklich und man sollte sich einfach auf sich fokussieren.
Genau.
Und es ist echt was anderes. Das hat auch die Hanita in der letzten Folge schon gesagt. Naja, es kommt drauf an, hast du daheim Kinder sitzen, hast du einen Kredit auf dein Haus laufen oder auf deine Wohnung, was auch immer. Hast du es in der alten Kanzlei gar nicht mehr ausgehalten? Wie viel Einkommen bist du gewöhnt? Also was ist dein Lebensstandard? Bist du Single, allein, hast eine kleine Eigentumswohnung, musst keine Miete zahlen, hast geerbt, whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Bin bei dir.
Und für jeden ist das dann halt wirklich total unterschiedlich. Deswegen
Und rechnet es aus. Also es
gibt, man braucht halt Gründungskosten, würde ich ja, jetzt mal natürlich sagen.
Aber die lassen sich, wenn du dir jetzt keinen eigenen Server kaufst, dann kannst du eine Variante nehmen, wo du monatlich Kosten zahlst. Ja, okay. Irgendwann mal wird es einen Punkt geben, wo du sagst, na, das wäre vielleicht gescheiter gewesen, hätte investiert. Ja. Aber das kann man so nicht sehen. Diese Verträge sind aber auch nicht so, dass mich die ewig binden. Da komme ich relativ leicht wieder heraus. Also ich sage mehr Mut. Ja? Ja. Wichtig ist, dass du sagst, ich weiß, dass ich Klienten bekomme oder habe oder ich das Talent dazu habe, Akquise zu machen.
Ja,
ja.
Ja.
Gut vernetzt zu sein, immer wieder.
Selbst, man muss halt sich selber einen Plan setzen,
genau.
Was man machen möchte. Ziele definieren
genau.
Ist immer gut, auch Umsatzziele, jetzt nicht utopische, wo man dann total genau. Frustriert ist, weil man genau. Extrem weit davon entfernt ist. Aber ja, ambitionierte, genau. Realistische Ziele setzen und aber auch wirklich konkrete Maßnahmen setzen, die man dann macht. Ja, und auch wenn ich keine Lust auf Netzwerken habe, zwinge ich mich halt trotzdem mindestens einmal in der Woche.
Sich auch Hilfe holen. Natürlich bei genau. Umsatz ist es ein bisschen schwierig, weil man natürlich auf die Kosten schauen muss.
Ja.
Aber da halt dann schon investieren. Also ich finde auch, dass man am Anfang, dass es wichtig ist, dass ich mich gut nach außen präsentiere, dass ich auffindbar bin, dass ich irgendwo wahrnehmbar bin. Aber da bist ja du der Profi, ich ja nicht so, wie wir alle wissen. Und ja, das.
Ja, und einfach Fragen. Erstens mal, mittlerweile gibt's sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die total offen mit Informationen umgehen und von ihren Erfahrungen erzählen. Die helfen auch gerne und sagen, hey, ich habe das so und so gemacht. Also einfach Fragen, das funktioniert irrsinnig gut. Und uns kann man auch zu allen möglichen Gründungsthemen einfach komplett unverbindlich anrufen, schreiben,
und es gibt auch so viel mit Material bei uns, was man schon so einfach auf der Homepage findet. Ja,
ja, also das ist echt nicht das Thema und da einfach gut informieren und sich nicht vergleichen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger
Fokus bei einem selbst.
Ja, haben. Und vielleicht auch noch eine Story dazu, weil ich erzähle ja nicht so oft so viel über mich, aber das passt da vielleicht auch rein. Ich habe für mich gerade einfach die Erkenntnis gewonnen, dass ich es liebe, in einem größeren Team zu arbeiten. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, vor wie lange ist das her?
Vier
Jahren.
Vier, denke ich.
Da war ich natürlich am Anfang mal allein. Und das war auch cool, aber dann ist man halt Mädchen für alles. Also dann bist du in meinem Fall jetzt im Marketing, war ich ja von Buchhaltung über Videografin bis zu Strategin, irgendwie alles in einer Person. Und das war auch cool und da habe ich sehr viel gelernt. Das ist super spannend und ich finde als Unternehmer, also wenn einem selbst ein Laden gehört, muss man eh alle Bereiche, die das Unternehmen abdeckt, irgendwie was da los ist. Aber ich habe jetzt mein Team zum Beispiel aufgestockt und natürlich ist das verbunden mit extremen Personalkosten und das ist richtig schlimm. Also das ist wirklich, wirklich schlimm.
Ich darf mir das nicht oft anschauen.
Ja, wirklich. Also das ist puh. Aber andererseits, und dadurch ist es jetzt kurzfristig, ist es einfach so, dass ich weniger verdiene. Also ich zahle mir jetzt ganz sicher weniger aus, weil wir müssen ja auch immer Rücklagen bilden. Ja. Aber jetzt war ich einerseits total hysterisch wieder in dem einen Moment, wo ich ein bisschen, ich habe so in mir, Existenzängste.
Das haben fast alle Menschen. Ja.
Und manchmal drehe ich da halt ein bisschen durch und kommt drauf an, wo man sich im Zyklus auch noch befindet, wenn das alles zusammenfällt. Das ist richtig kompliziert. Aber ja, da habe ich mir dann gedacht so, ja, aber wenn man Unternehmerin ist, dann muss ich ja mindestens so und so viel im Monat verdienen, weil das ist ja lächerlich, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, wenn ich eine GmbH habe und ich verdiene nicht mindestens das im Monat, weil ich irgendwie so komplett gestört unterwegs, keine Ahnung, woher ich das gehabt habe. Und dann habe ich mich echt wieder so reframed und habe mir gesagt, hey, aber was macht es mit mir und wie happy macht es mich und wie viele Möglichkeiten hat das Unternehmen dadurch, wenn wir jetzt sinnvoll, natürlich bedacht, aber trotzdem jetzt gerade vom Gefühl her sinnvoll skalieren.
Ja.
Und da habe ich gedacht so, ja, okay, dann verdiene ich jetzt kurzfristig wieder ein bisschen weniger, arbeite aber wirklich in einem Team, wo man jetzt schon viel mehr machen kann und wo ich auch viel mehr abgeben kann und wo ich davon überzeugt bin, dass es langfristig gesehen Umsatzanstieg reinspielen wird, weil einfach viel mehr möglich ist.
Mhm.
Also vielleicht einfach nur mal so eine authentische Geschichte von mir selbst, wenn ich immer so theoretisch herumspreche.
Finde ich super spannend. Und ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet, dieses, wann ist die Entscheidung getroffen, einen Konzipienten zu nehmen oder einen Assistenten. Auch der Patrick Krenz hat, glaube ich, in seiner Folge darüber gesprochen. Und ja, ein Jurist, den, wenn die Arbeit da ist und die Aufträge da sind, der rechnet sich sehr schnell.
Ja, das ist auch so ein Thema. Da kennen wir auch ein paar Kanzleien, die gegründet haben vor 1-2 Jahren, bei denen es super gut rennt. Also wir machen ja dann, also du besser gesagt, machst ja immer diese Worst Case, dann realistischer Case und Super Case Rechnungen, was Umsatz betrifft. Also solche Prognoserechnungen. Und eigentlich sind ja da bei allen die Best Case Szenarien gerade eingetreten. Und was man dann ja doch auch oft sieht, ist es, dass man dann noch mehr haben will. Und dann sagt man so,
kommt auf den Typ drauf an.
Ja, aber also ich sehe das mal. Also ich sag's jetzt, wie es ist. Und ich verstehe das auch, weil ich habe das auch ganz oft so gehabt. Also ich kenne das von mir selbst, dass man sagt, so, jetzt ist das, jetzt geht noch was. Aber es ist langfristig gesehen, wenn man rauszoomt aus der ganzen Situation und nicht so auf dieses Geld fixiert ist, was man sich selber irgendwie einstrafen kann, ist es richtig dumm, nicht zu skalieren. Weil natürlich muss man jetzt nicht endlos weiter skalieren und sagen, ja, jedes Mal, wenn irgendwie mehr ist, machen wir noch 2 Mitarbeiter, weil irgendwann ist die Hütte dann auch riesig und da muss man halt schon wissen, will ich das überhaupt.
Gibt's den ewigen Wachstum?
Genau, also ich rede jetzt mal so von im kleinen Rahmen, ja. Mhm. Ich will jetzt auch nicht mehr großartig wachsen. Also ich habe gesagt, so ein Team von 5 Leuten, that's it. Ich habe dann auch keine Lust eigentlich mehr Leute
so
zu
machen. So wie ich dich kenne, könnte das
naja,
ganz
gut sein. Aber jedenfalls, wenn man uns, und gerade bei Anwälten ist es ja so, dass es ja grundsätzlich auf Stundensatz basiert. So, das heißt, wenn du jetzt eh schon ein Oberzerleger bist und Tag und Nacht arbeitest und crazy bist, im guten Sinne jetzt, aber vielleicht auch im schlechten, ja, dann machst du halt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 500.000 plus Umsatz, schaffst du selber, wenn es
richtig
hakelst.
Schaffst 500
selber. Wenn es richtig hakelst, ja. Und ich weiß, da gibt's einige. Aber wie lange willst du denn das machen?
Na, das heißt doch
auch
nicht
wirklich,
lang durch.
Genau, und ist es wirklich Sinn der Sache, dass du dein eigenes Ding machst und dich dann so kaputt arbeitest und wirklich rund um die Uhr von Montag bis Sonntag wieder extrem viel arbeitest, nur unter Anführungszeichen nur dafür, dass du dir dann halt unterm Strich natürlich mehr auszahlen kannst, als wenn du in einer Kanzlei, wo du vorher warst, wo du halt als Partner, keine Ahnung, 220.000 oder was weiß ich was gekriegt hast.
Ja, wenn du deine Kinder nicht mehr sehen willst, dann...
Genau, und da das ist an der Stelle eben der Tipp, so, stellt euch mal die Frage, will man das denn wirklich? Weil man kann sich ja, es geht ja beim Unternehmen aufbauen nicht nur darum, immer mehr Geld zu machen, sondern man muss, oder vielleicht ist es auch wieder die Branche, man muss Freizeit und Lebensqualität halt auch irgendwie monetarisieren. Auch wenn es schwer ist. Und für die einen ist es leichter, für den anderen ist es schwerer. Aber also für mich ist es definitiv, ich fahre das erste Mal seit eben 4 Jahren oder 5 Jahren 10 Tage auf Urlaub. Und das geht nur, weil ein Team da ist.
Ich war auch in den letzten 10 Jahren nie länger als 10 Tage auf Urlaub.
Ja, aber das
ist. Aber das ist meine Entscheidung. Also ich bin nicht unglücklich damit. Also dafür nehme ich mir halt manchmal die Freiheit heraus, an einem Montag nichts zu arbeiten. Dafür arbeite ich halt dann an einem Sonntag wie heute.
Ja.
Wobei morgen werde ich auch arbeiten. Aber ich glaube auch, es hängt davon ab, wo du gerade in deinem Leben bist und stehst.
Genau, aber es ist ja auch voll okay, wenn man jetzt sagt, also wenn man sagt, ich mache das jetzt allein, die Kanzlei, oder mit meinem Partner und wir hauen da beide voll rein und verdienen dann gut und passt. Aber es gibt ja die ja das Maximum rausholen wollen. Die wollen ja eigentlich sich mindestens 500.000 selber auszahlen. Und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und ich sag so, durch einzelne persönliche Arbeit diese Geldsummen reinzuspielen, ist halt viel dümmer als mit einem Team, weil du machst dich halt kaputt. Und ich meine, wenn man sagt, hey, ja, ich bin ganz normal, Beispiel Meinhard Theresa, ich habe keine Ahnung, wie viel er jetzt verdient, ja, also sorry an
dieser Stelle. Ja, ich wollte das Beispiel auch bringen.
Aber der sagt halt, ich habe keinen Bock, für den ist es halt das andere Beispiel, der hat keine Lust auf Skalierung, der hat keine Lust auf Mitarbeiter und der fühlt sich so besser, deswegen ist das seine Freiheit, aber er sagt auch, na gut, irgendwo akzeptiere ich dann halt diesen Umsatzdeckel.
Ja, aber ich glaube einfach, dass ihm das auch nicht so wichtig ist.
Genau, aber es geht ja wirklich nur um die Leute, die so extrem viel Kohle haben wollen und aber so selbst eins zu eins da reinarbeiten und nicht sehen, dass einen das halt kaputt macht. Mhm. Also wenn du das jahrelang so durchziehst und
Die sehen das schon irgendwann mal.
Ja, aber eben an der Stelle ist es halt wichtig, dass man sich nicht vergleicht, weil manche da crazy sind. Es ist einfach so, ich sag's, wie es ist. Und fleißig, aber ist nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen.
Manche leben dafür und manche gehen auch wirklich so sehr in dieser Sache auf. Also geht's gar nicht nur ums Geld, sondern halt um das, dass die besessen sind von ihrer Arbeit. Und wahnsinnige Freude daran auch haben.
Ich kann das voll verstehen, aber es ist nicht, also es ist zum Vergleichen jetzt für jemand, der sich selbstständig macht und sagt so, oh mein Gott, ich habe gehört, man muss mindestens 500.000 Euro Umsatz haben.
Nein.
Es gibt Leute, die das sagen.
Man darf sich da nicht so beeinflussen lassen oder fertig machen lassen. Jeder ist Anwalt, als Anwalt, der wird wohl fähig sein, seine einfache Rechnung zu machen. Wenn nicht, unterstützt man ihn gerne. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Wir haben auch immer Beispiele auf unseren Homepage und Kursen, wo man das ganz leicht berechnen kann. Einfach, ich gebe es mit, what's the worst case und was ist das, was brauche ich zum Leben?
Ja.
Und schaut's dahin und kann ich da vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen was rausnehmen oder zurücknehmen oder sparsamer sein, wenn das gar nicht geht, weil das halt einfach Kreditraten, Kinder, was immer auch sind, dann werde ich halt mein Minimum haben müssen. Dann werde ich nicht so frei sein zu sagen, ich gehe ohne Umsatz. Ja? Ja, das muss man sich anschauen. Aber man kann dann schon sehr bescheiden leben, auch je nach Typ. Da kann ich halt nicht dann gleich mit dem super teuren Auto da anfahren und ich weiß nicht, neue Kanzlei, neues Auto. Weiß ich nicht. Neue Ledercouch von, frag mich nicht, was ist jetzt Hip, Rolf Benz oder wahrscheinlich alte modische Marke, keine Ahnung. Muss man sich dann einfach überlegen.
Ja.
Aber ich sage eben Mut, es ist nicht so schwierig, wie man glaubt. Nein. Am Boden bleiben, rechnen, authentisch bleiben, aber wirklich immer mit Fokus. Habe ich einen Klienten? Bleibt mir der? Wie bin ich gestreut? Wie kann ich das entwickeln?
Ja. Gut. Ja. Ich würde sagen, kommen wir noch abschließend kurz zu solchen Sommertipps. Weil ich verabschiede mich ja auch nächste Woche in den Urlaub kurz. Und es gibt eine ganz kurze Laubpreneur-Sommerpause. Mhm. Aber keine richtige, weil ich will eigentlich den Podcast nicht auf Pause schicken. Weil die meisten Podcasts im Sommer ja irgendwie dicht machen.
Ja, das finde ich ganz schlimm.
Das ist ja total langweilig. Deswegen mache ich das nicht. Aber es wird nur jetzt nach dieser Folge eine kurze Pause geben. Aber keine Angst, nicht über den ganzen Sommer. Und ich habe mir eben gedacht, dass wir abschließend noch so ein paar To-Dos aufzählen.
To-Dos.
To-Dos, das soll ich machen. Was sich jeder anschauen sollte über die Sommermonate, weil meistens ist es ja ein bisschen ruhiger, weil alle auf Urlaub sind und man sollte den Sommer nutzen, um sich zu reframen, um Sachen wieder anzuschauen und analysieren und sich einfach mit den Dingen beschäftigen, die sonst im Stress ja eh irgendwie liegen bleiben. Und da habe ich mir gedacht, ich frage dich mal so, was werden ein Tipp von dir beispielsweise?
Also wie gesagt, wir haben es heute schon angesprochen. Der eine Tipp ist, schaut euch eure Organisation an. Und bin ich jetzt in einem Stadium, wo ich vielleicht da ein bisschen eine Zeit investieren sollte, mal das genau anzuschauen, Prozesse mir zu überlegen, sie festzuhalten, das vielleicht mit jemandem in der Kanzlei zu machen. Also ganz wichtig, ich finde immer, organisatorisch hakt an vielen Stellen in vielen Kanzleien.
Ja.
Und der zweite Tipp ist, weil ich bin ja der Zahlenmensch, ich habe so gern und ich schaue mir gern solche Dinge an, einmal so ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln. Man hat meistens ein Gefühl, ob ein Mandat einfach einen guten Umsatz gebracht hat oder der Deckungsbeitrag da gut ist, ja, oder ein Klient, und manchmal trübt einen das Gefühl. Man hat das Gefühl, wow, das war eine super Causa, mhm, und da haben wir viel Umsatz gemacht. Ja, Umsatz hat man vielleicht viel gemacht, aber was war denn der Aufwand dafür? Mhm. Also mal hinzuschauen, wie viele Stunden haben wir da investiert, inklusive der Non-Billables, und runtergebrochen, was bleibt denn da über als Stundensatz, als effektiver? Und das dann vielleicht zu vergleichen auch mit einer Causa, wo man denkt, boah, das war irgendwie zach. Und bah, für diesen Aufwand. Also nur so ein Gefühl her, weil meistens ist das Gefühl, trübt einen, und mal genauer auf diese Zahlen hinzuschauen. So ein bisschen als Tipp, so ein bisschen so eine Spielerei. Wenn man Zeit und Lust hat, sich das genau anzuschauen und dann anzuschauen, habe ich ein wirklich gutes Gespür, das hat gepasst, das stimmt genau mit meinem, oder eben nicht. Und wenn nicht, dann genauer hinzuschauen, warum drückt mich hier mein Gefühl so?
Ja. Und Mandanten segmentieren. A, B, C Mandanten. Klingt voll böse. Ist aber so. Das hilft wirklich. Welcher Mandant ist generell easy im Umgang, unkompliziert? Wo funktioniert alles schnell? Wo wird schnell bezahlt? Wo ist der Cashflow da?
Genau.
Wo gibt es immer Diskussionen? Ja. Mit welchem Mandanten muss ich immer über den Preis diskutieren?
Und auch der Rücklauf sich anschauen.
Genau.
Wie schnell zahlen die im Durchschnitt ihre Rechnungen?
Ja? Und dann schön die Noten
vergeben. Und dann sind wir wieder dort zu sagen, okay, guter Auftrag, aber eigentlich bin ich ein Kreditinstitut, weil die zahlen nach 6 Monaten. Damit kann man schwer planen. Ja?
Ah, das ist eklig. Nächster Punkt. Mannwesen, ja, kann man
ganz
sich
schwieriges
auch
Thema, ja. Also ich bin ja eine große Freundin von nicht schriftlich mahnen, sondern persönlich anrufen.
Ja.
Da kommt das Geld meistens sehr, sehr rasch, weil die Leute unangenehm betroffen sind. Manchmal vergessen sie es einfach auch, ja. Oder meist, wenn es jetzt eine große Struktur ist, da weiß der, mit dem du gearbeitet hast, gar nicht, dass nicht bezahlt worden ist. Also, und das ist meistens, da passiert dann was, und nicht die Assistentin anrufen lassen, sondern persönlich anrufen. Also wirklich, der für den Mandanten gearbeitet hat, und wenn ich das selber bin, ich selber, mit dem ich am meisten in dieser Causa gearbeitet habe.
Das ist der Punkt, das fällt ja vielen schwer. Ich glaube, das ist
unangenehm, aber das kann ganz easy sein in einem Gespräch, einfach wirklich ohne bad feelings. Das kann man ganz nebenbei, ja, ich habe gesehen, wurde mir, Sie haben das
die
sicher übersehen.
Buchhaltung
könnten
hat
Sie
uns
mal
mitgeteilt.
Nachfragen, könnten Sie mal nachfragen, oder hat was mit der Rechnung nicht gepasst?
Ja.
Solche Dinge.
Oder wenn man es persönlich wirklich nicht so leicht über die Lippen bringt, dann einfach automatisierte Zahlungserinnerungen.
Das jedenfalls. Kann man auch, aber die gehen
also
oft mehr.
Also ich spam meine Kunden voll. Also nach einer Woche ist vorbei. Nach 2 Wochen.
Nein, meine haben ein Zahlungsziel von, glaube ich, 2 Wochen, und maximal 4 Wochen warte ich, bevor ich was sage.
Aber ich
muss eigentlich nicht. Ich habe so brave Kunden, die zahlen alle immer. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Also da bin ich gesegnet.
Wir grundsätzlich auch, aber es kommt schon mal vor, und du musst denken, jetzt bei manchen, also bei den klassischen Betreuungen, also wo wir monatlich immer dabei sind, sind wir in der Vorleistung.
Ja.
Und wenn wir da unser Geld halt 3 Wochen erzählen, dann ist das halt
Für diese Bauslagen, das ist klar.
Und auch Werbebudget.
Ja.
Wahnsinnig viel Geld, was da, also ja. Aber da bei mir werden einfach Leute so lange nervt.
Also ich hab's gern, weil ich zahle meine Sachen immer gleich. Also
immer gleich.
Dann habe ich's weg. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn das von der anderen Seite so funktioniert. Sollte ja funktionieren.
Ja. Weiteres Thema, was mir jetzt noch eingefallen ist, wegen dem, was wir gerade besprochen haben, ist Preisgestaltung.
Mhm.
Auch Stundensätze eventuell anheben.
Ja,
das traut sich auch niemand.
Na doch, das traut sich schon. Also sollte man sich schon anschauen, und das passt ganz gut zu dem ersten Punkt, den ich über die Stunden effektiv, was habe ich wirklich verdient, sich da nochmal Gedanken zu machen. Und ja, man muss wirklich sagen, dass in den letzten 15 Jahren die Stundensätze, man jetzt mit dieser Inflationsgeschichte, die wir vor 2 Jahren da hatten, durch die steigenden Energiekosten, da haben schon alle angehoben, aber davor, muss man sagen, waren die Stundensätze bei Anwälte eigentlich fast immer gleich hoch.
Ja.
Ich kenne Kanzleien, die machen das immer im Jänner, finde ich gut, schauen sich das an, und muss man halt irgendwie schauen, ich finde irgendwie komisch, Hartscher Stundensätze mit 73,4 auch nicht gut, muss ich halt entscheiden.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man den Abrechnungs-, also die Minutentaktung und so, man kann das ja auch über diese Schiene spielen. Also man kann ja, einerseits kann man natürlich den Stundensatz einfach anheben, andererseits kann man schon, wie rechnet die Kanzlei ab, nach 5 Minuten, nach 15 Minuten. Und da kann man sich ja auch spielen und dadurch insgesamt eine gute Erhöhung hinbringen, aber das woanders verkaufen sozusagen. Mhm. Und was mich auch zum nächsten Punkt wieder führt, KI.
Ah,
super wichtig, weil gerade wenn es um Preise geht, auch wegkommen von dem Gedanken, ja, ich darf doch nicht mit der KI arbeiten, weil der Mandant zahlt ja meine Leistung. Nein, es ist viel besser, wenn man ganz offensichtlich damit umgeht, dass die Kanzleien effizient mit KI arbeiten und dadurch der Preis für den Mandanten ja viel besser wird, weil es ist so wichtig. Es ist wirklich so, so verdammt wichtig.
Es ist unbedingt
gerade.
Also man muss sich damit auseinandersetzen. Also ganz wichtig bin ich bei dir. Und ich meine, es braucht den Anwalt ja immer noch, weil der muss ja beurteilen, ob das, was da rauskommt, vernünftig ist.
Das ist der Punkt. Und das müssen die Kanzleien verkaufen. Sie müssen mit KI arbeiten, nicht gegen die KI. Das ist so dämlich, wenn man gegen die KI versucht zu arbeiten. Ja. Und da bleibt man einfach über.
Da bleibt man sicher
über. Kann ich besprechen. Und stattdessen einen Weg finden, wie man den Mandanten kommuniziert, dass man gerade wegen der KI noch effizienter und preiswerter arbeitet. Das ist so wichtig und das kann man ja dann gut verkaufen. Weil das
also ich finde es auch, diese KI zu nutzen für irgendwie die Schrift, also Schrift was zu verschriftlichen, das zu formatieren etc. Ich meine, das ist einfach, das ist so eine Zeitersparnis. Korrektur lesen, Beistriche setzen, frag mich nicht, schieß mich tot. Das ist, macht die KI wesentlich besser als jede Assistentin und wenn die noch so fit ist.
Und,
ja.
Und in dem Bereich auch wirklich, das ist jetzt wieder ein bisschen Marketing, aber die Aufgabe einer Kanzlei ist es, den Mandanten richtig zu kommunizieren, welche Vorteile der Mandant hat durch die Nutzung und eigene juristische Arbeit, also KI plus eigene juristische Arbeit und warum es genau besser ist, die Kanzlei zu beauftragen und dort den Rechtsanwälten den Auftrag zu geben, dann von mir aus mit KI eben das alles super auszuarbeiten und schnell zu sein, als wenn man jetzt sagt, ich mache meine AGBs oder was auch immer, meinen Mietvertragsentwurf mit ChatGPT selber. Die Aufgabe in der heutigen Zeit von Kanzleien ist es, dass man genau dem Mandanten sagt, macht's das nicht, da kommt zwar auch was Adäquates raus, aber die KI-Modelle können das nicht bedenken und deswegen haben wir unsere Daseinsberechtigung. Wir arbeiten wiederum aber auch mit KI, aber mit den juristischen KI-Lösungen, worauf ja ein Normalo eigentlich keinen Zugriff hat oder wozu braucht das, der wird es nicht wollen. Und mit dem arbeiten wir rechtssichere, schnellere Lösungen aus. Das ist wirklich so wichtig. Das müssen alle jetzt irgendwie schon langsam.
Ja, es müssen beide was davon haben. Es muss die Kanzlei was davon haben und es muss der Mandant was davon haben. Und ich muss es auch weitergeben zu einem Prozentsatz.
Hast du, fällt dir noch ein Tipp an?
Nein, den Sommer genießen.
Ich bin online fertig, ich habe da noch ein paar Sachen auf meiner Liste.
Wirklich? Na dann komm.
Tools, also weil man schon bei KI war, Planungstools. Viele Kanzleien sind schlecht in Organisieren, haben wir schon besprochen. Ja. Und es gibt halt auch ganz tolle Planungstools, Trello, Asana, whatever, da gibt es so viel. Ich mache jetzt nicht für irgendwas bestimmtes Werbung, aber googelt das einfach oder fragt ChatGPT. Es gibt so viele Lösungen. Da kann man super übersichtlich, super einfach mit dem ganzen Team arbeiten. Jeder sieht, was wer getan hat, was noch offen ist. Wenn wer im Krankenstand plötzlich ist, weiß man, was hätte die Person heute tun sollen. Bitte verwendet das einfach. Aufgeschrieben habe ich noch Teambuilding. Sommer für Teambuilding nutzen.
Ah, ja.
Macht man eh nie. Hat man eh keine Zeit dazu. Im Sommer einen Termin finden, wo halt zumindest 90% vom oder 80% vom Team da ist. Und das echt mal nutzen, um die Leute wieder am Bord zu holen.
Ganz wichtig.
Es ist so wichtig, dass einen die Mitarbeiter so halbwegs ausstehen können.
Ja, gut, das ist ein gutes Gefühl miteinander haben.
Ja, und das auch,
ist einfach,
das
ist Spirit, ist schon wichtig.
Genau,
ja.
Das steigert die Effizienz eines Unternehmens.
Das gehört eben auch wieder zur Vision und in welche Kanzlei möchte ich selber gehen.
Genau.
Ja,
also
ich habe auch gern eine, wo die Mitarbeiter miteinander gut und die Energie zu spüren ist, weil die gut miteinander können.
Genau.
Wie in deinem Team zum Beispiel.
Voll. Und deswegen, ich weiß es jetzt, wie gut das funktionieren kann und was da für ein Hebel
ja,
umgelegt werden kann, wenn sich alle verstehen, wenn jeder Spaß hat und wenn man irgendwie so ein, ja, Team hat. Was habe ich noch geschrieben? Ja, mein Thema wieder, Upselling und Cross-Selling. Mm. Im Sommer ist es Zeit, dass sich da alle wieder mal schön zusammensetzen. Jeder kann sein Papierl schreiben, wo er sagt, hey, ich mach das und du machst das. Mm. Wie können wir denn das jetzt in Kombination gut verkaufen? Ja. Also nutzt im Sommer für das. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber die lasse ich jetzt einfach weg, weil ich übertreibe schon wieder.
Ja, wenn es für unsere Hörer cool ist, kurz angeschnitten.
Ja, generell System. Ich glaube, das ist aber eigentlich eher was, wo du näher ausführen kannst. Systeme aufsetzen, generell, die funktionieren. Systeme in allen Belangen. Also von Ablage, das haben wir auch.
Ja, das haben wir immer gerade bei der, wir sind ja gerade bei der Organisation. Genau. Also da gehört vielleicht dazu, es gibt ja, wir wissen, die zwei großen Player, der Anwaltssoftware, die wir haben, die bieten innerhalb dieser Software sehr, sehr viele Tools, auch fürs Organisieren, für Dokumentenmanagement, für Telefonaufgaben, Fristen, Buchhalt, frag mich nicht, Statistik, Controlling, kann ich alles nutzen. Natürlich kostet jedes Tool immer extra, brauche aber dann auch nicht für alle jedes Tool und das möglichst genau nutzen und alles, was ich damit nicht abbilden kann und das ist schon, ja, die Verlinkung zu den Mitarbeitern, das kann ich dort auch eingeben, aber vielleicht dann drüber nachdenken, dass man vielleicht ein kleines, wenn man wächst, ein BI-Tool aufsetzt und mir halt die Daten aus den unterschiedlichen Datenbanken, die ich habe, verbinden kann und aufbereiten kann. Mhm. Aber Da bei dem Aufsetzen sage ich, schaut euch doch die Systeme an, die ihr habt und nutzt die bestmöglich. Ja. Nicht immer was Neues anschaffen, was dann irgendwas und dann kommt man drauf, oh mein Gott, unseres hätte das auch gekonnt, habe ich gar nicht gewusst.
Das haben wir oft, ja.
Also sich da mal vielleicht auch jemanden kommen lassen von den Systemanbietern und noch einmal zu sagen, erklärt's mir noch mal genau, was ich alles kann.
Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, Onboarding-Prozesse.
Ah, ganz wichtig, ja.
Weil das sind wir wenn bei der man dann die Leute sucht, dann ist man im Stress und hysterisch und man braucht dringend Verstärkung. Ja. Hat man keine Zeit, aber ordentliche Stellenbeschreibungen, ordentliches Onboarding, dass genau ein Plan da ist.
Genau.
Was passiert in den ersten 4 Wochen, wo eine Person da ist, das muss professionell sein, die soll irgendein Video kriegen, wenn es am ersten Tag kommt, welcome, whoever. Ja. Alle wichtigen Informationen, alle Zugänge, Visitenkarten.
Ja.
Leute, wenn jemand neu in eine Kanzlei kommt, Visitenkarten müssen einfach da sein. E-Mail-Adresse muss einfach funktionieren. Das muss alles funktionieren. Arbeitsplatz muss funktionieren.
Aufgeräumt und vielleicht die Bröseln vom Vorgänger rausgeräumt.
Ja, also bitte. Ja. Und vielleicht auch ein nettes Schokolädchen, ein Blümchen, wie auch immer. Aber es gehören gescheite Onboarding-Prozess und das ist dann immer dasselbe und nicht, boah, ich habe in meinem Onboarding gar nichts gekriegt und der andere so, was, ich habe einen Blumenstrauß gekriegt. Das ist eine Katastrophe von Tag 1 weg. Also das unbedingt machen. Generell noch Kosten überprüfen, habe ich aufgeschrieben.
Haben wir gerade auch
gesehen. Generell noch so, welche Tools verwende ich, welche bringen nichts, welche Mitarbeiter bringen nichts. Das ist böse gesagt, aber ich sage immer, Teambuilding, man muss lieb zu den Mitarbeitern sein. Es gibt aber, Mitarbeiter, die nicht so toll sind, kann man auch wieder loswerden. It is what it is. Yeah. Was habe ich noch? Ja, Marketingstrategie.
Ja.
Marketingstrategie mal wieder.
Business Development.
Beleuchten, anschauen und eventuell sich was für den Herbst entfallen lassen, ne? Aber, und Weihnachtsphase, wie auch immer, Neujahr, es geht dann schnell.
Genau.
Ah, und das geht jetzt wieder in Richtung Personal. Weihnachtsfeier organisieren.
Ah, ja, und das muss man jetzt
das sollte man
im Sommer,
echt jetzt
im
machen,
Sommer machen,
weil sonst kriegt man nichts.
Genau, das ist auch noch ein Tipp.
Gerade wenn man ein großes Team hat, dann sollte man
sollten wir auch, Community-Event im müssen wir uns überlegen, wann.
Stimmt.
Gut.
Ich glaube, jetzt haben wir noch einiges zusammengebracht.
Ich glaube, da werden wir was rausstreichen müssen.
Nein,
so viel.
Nichts. Ich habe keine Lust aufs großartig Schneiden. Ach, das ist alles so viel Arbeit.
Ja.
Uns geht
das Magenknurren von mir müssen wir rausschreiben.
Das hört man wahrscheinlich gar nicht mit dem vollen Gut, dann vielen Dank, liebe Claudia. Schön, dass du endlich mal wieder da warst und dass wir dran schauen können. Und
Ich sage auch danke. Es hat echt viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Es war ein richtig cooles Gespräch. Ich freue mich schon auf die Folge. Und inzwischen habe ich mich ja schon daran gewöhnt, dass ich mich höre.
Ja. Gut. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich an alle Community-Mitglieder bei Ihnen bedanken, dass Sie eben beim Event dabei waren. Es war, wie gesagt, wahnsinnig lustig. Es war so eine gute Stimmung von Anfang an. War null irgendwie komisch oder keine Auftauchphase gebraucht. Also wirklich super. Auch, also das Ganze funktioniert ja nur, weil so viele über die Community sprechen, weil ihr so fleißig den Podcast weiterleitet, weil ihr ja einfach dahinter seid und das Ganze pusht. Und das freut uns natürlich wahnsinnig und motiviert uns auch sehr, dass wir da immer mehr machen und uns immer lustigere und bessere Dinge einfallen lassen. Und wir können uns immer selbst übertreffen. So viel kann ich versprechen. Und ja, in diesem Sinn, danke fürs Podcast hören. Wie immer bitte bewerten, wer es noch nicht gemacht hat. 5-Sterne-Bewertung auf Folgen natürlich. 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify, überall, wo man eben Podcasts hören kann. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich und wir hören uns nach einer ganz kurzen Pause, wenn ich wieder da bin. Alles Liebe, eure Sarah.